möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Eure Musikgruppe herzlich Dank für die schönen Lieder und auch für diesen schönen Blumenstrauß. Ja, den müsst ihr anschauen, ist also wunderschön. Ich möchte noch einmal den Text lesen, Psalm 103, 11 bis 13. Hier heißt es: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist deine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich möchte noch fragen, verstehen alle Dialekt? Sonst ich auch schon Schriftdeutsch. So ist Schriftdeutsch. Ja, also gut, dann tue ich Dialekt. Es steht hier geschrieben, so hoch wie der Himmel über der Erde ist, sei die Gnade von Gott über denen, die ihn fürchten. Wir wissen ja, dass der Himmel unendlich hoch über der Erde ist. Also ist die Gnade unendlich hoch über denen, die ihn fürchten. Und jetzt ist die grosse Frage, wer tut denn eigentlich Gott fürchten? An was erkennt man einen Menschen, dass er Gott tut fürchten? Daran kann man einen Menschen erkennen, dass er Gott tut fürchten, dass er weiss, ich bin ein Geschöpf von Gott. Ich bin nicht per Zufall hier auf dieser Erde, sondern Gott hat mich ins Dasein gerufen. Weiter zeigt sich Gottes Furcht dort drin, dass er weiss, ich muss mein Leben einst vor dem Schöpfer verantworten. All das, was ich gemacht habe, all das, was ich unterlassen habe im Leben, muss ich einst vor dem Schöpfer, der mich ins Dasein gerufen hat, verantworten. Und der fürchtet letztlich Gott, der merkt, und ich kann mein Leben nicht verantworten. Denn ich habe Sünde in meinem Leben, ich bin schuldig geworden vor dem ewigen, heiligen Gott. Und eigentlich habe ich nichts als das Urteil von meinem Schöpfer verdient. Aber jetzt geht Gottes Furcht noch einen Schritt weiter. Der fürchtet Gott, der weiss, der ewig, heilige Gott hat für mich können zu retten, seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt. Und Jesus war bereit, das, was ich verkehrt und falsch gemacht habe in meinem Leben, stellvertretend auf sich zu nehmen. Und Jesus war bereit, am Kreuz von Golgatha für mich zu sterben. Er hat dort das Gericht, das eigentlich mich hätte müssen treffen, über sich wahrgehen. Ich staune gern wieder, wie lieb Gott uns Menschen eigentlich hat. Dass er auf die Erde gekommen ist und für uns ist sterben. Mehr Liebe kann Gott gar nicht mehr zeigen. Und er hat Gott Vater, seinen Sohn, der dort am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag wieder auferweckt. Jesus lebt heute. Und der lebendige Christus bietet allen Menschen Vergebung von der Sünde an. Und ein neues, ewiges Leben. Und ich muss euch sagen, das haben wir in keiner Art und Weise verdient. Das ist Gnade. Das ist eigentlich das Wort Gnade. Gott bietet mir etwas an, und ich überhaupt nicht verdient habe. Und jetzt zeigt sich die Furcht Gottes, die Furcht vor Gott dort drin, dass ein Mensch bereit ist, die Geschenke anzunehmen. Bereit ist, zu sagen, und ich nehme die Sündenvergebung, die Gott mir anbietet, an. Und wie geht das? In dem, dass wir die Sünden dem Herrn Jesus sagen. Und Jesus nimmt mir die Sünden weg. Und ich werde rein durch das Blut vom Herrn Jesus. Und er darf ihm auferstandenen Herr Jesus sagen, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben rein. Und Jesus kommt in mein Leben rein. Gestern Nachmittag hatte ich zwei Personen bei mir, die genau das gemacht haben. Sie haben sich bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt. Sie haben das Evangelium ganz besonders, einfach, sie sind berührt worden. Wir haben Termine gemacht und sich dürfen bekehren und eine Wiedergeburt erleben. Ich muss sagen, das ist aber etwas, das stellt einem auf, man kann fast nicht schlafen, nachher von Freude. Wenn ein Mensch Jesus findet, wenn jemand seine Sünde lascht, die Frau, die vor mir ist, die hat gesagt, jetzt darfst du wissen, du hast keine Sünde mehr. Jesus hat sie getragen, die hat lange einfach nur noch heulen müssen. Und gesagt, die Last ist jetzt jahrelang auf meinem Leben gelegen. Und jetzt ist sie weg. Und Jesus ist in mein Leben gekommen und schenkt mir einen Neuanfang. Eigentlich ein Wunder. Das ist Gnade. Und wie ein Mensch das annimmt, wenn er die Sündenvergebung annimmt, Jesus in sein Leben aufnimmt, ist er ein Kind vom Allerhöchsten. So steht es in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, das heißt das juristische Recht und die Befähigung, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wunderbar. Und jetzt steht hier, wie jemand das Heil in Christus annimmt, dass Gnade unendlich hoch über seinem Leben steht. Als wenn jemand sich bekehrt hat, eine Wiedergeburt erlebt hat, ist Gnade unendlich hoch über ihm. Und was bedeutet das jetzt für unser Leben, wie Gnade unendlich hoch ist über unserem Leben? Das Erste, was es bedeutet, ist, dass wir jetzt mit dem ewigen, heiligen Gott dürfen Gemeinschaft haben. Stellt euch mal vor, ich darf mit dem Schöpfer Himmels und der Erde, weil ich ein Kind bin, von ihm, Gemeinschaft haben. Ich darf mit dem Schöpfer Himmels und der Erde reden im Gebet und er hört auf mich. Auf einen kleinen Armin Murhofer. Er hört auf mich. Wenn man denkt, wer das ist, welche Majestät das ist, und ich darf mit ihm reden, und er geht auf mein Reden ein, er erhört sogar mein Gebet. Und der ewig heilige Gott ist sogar bereit, mit mir zu reden. Und ich bin so dankbar, hat Gott nicht seine Lieblingsleute, die er mehr redet, und nachher andere, die er ein bisschen weniger redet, weil sie ein bisschen weniger. Nein, er tut mit allen gleich dick reden, nämlich so dick. Das ist doch gäbig. Also, wir entscheiden darüber, wie viel es Gott mit uns redet. Das ist eigentlich flott. Eigentlich, wo hat sich Gott entschieden, durch das Buch zu uns zu reden? Der hat das noch nicht ganz verstanden. Die reden viel mit Gott und Gott fragt immer, wann darf ich denn zu dir reden? Das ist wie mit einem Doktor, man geht dem alles gesagt und dann steht man auf und geht wieder raus und dann sagt der Herr Doktor, ich will doch noch gerne etwas sagen. Oder, und wir kommen im Gebet vor Gott, sagen alles, tun ihm alles sagen und dann sagt am Schluss der Herr Jesus, du darf ich jetzt auch noch etwas sagen? Darf ich mit dir reden? Bist du bereit, mal in diesem Buch zu lesen? Ich glaube, es ist niemand heute Morgen hier, der nicht wüsste, dass man die Bibel lesen sollte. Also, bin ich sicher. Ich möchte nur fragen, leset ihr sie? Ja, merkt, dass die enorm viel wissen und enorm wenig praktizieren. Gott will mit uns reden. Er will jeden Tag uns ansprechen. Er will jeden Tag mit mir Sachen sagen. Und manchmal muss ich sagen, redet Gott ganz gewöhnlich zu mir. Ich habe eigentlich auch schon gewusst. Und dann sage ich nicht, ich habe eigentlich auch schon gewusst. Es ist einfach flott, dass Gott mir noch einmal wiederholt. Oder es ist ja gäbig, weiss man es nachher besser. Ich sage euch, wenn ihr das gewöhnliche Reden Gottes nicht mehr gehört, gehört ihr auch das außergewöhnliche Reden Gottes nicht mehr. Es gibt manchmal Tage, da redet Gott so zu mir, ich bin zu tiefst berührt. Bin ich zu letzte bewegt, als Gott mir das sagt. Und dann gibt es wieder Tage, das ist total gewöhnlich. Es ist ja nicht so entscheidend, wie tief berührt ich bin, sondern dass ich die Stimme von Gott höre. Und immer wenn ich die Bibel lese, mache ich es so, ich sage, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann lese ich ein Kapitel. Jeden Tag lese ich ein Kapitel. Ich habe etwa 3,5 Jahre, dann mit der Bibel durch. Und ich bin ja jetzt schon recht alt. Jetzt mache ich es jetzt 16-jährig. Ich bin ein paar Mal schon da durch. Und ich muss sagen, es gibt kein tieferes und schöneres Buch als das Buch. Es ist unwahrscheinlich, dass Gott mit mir redet. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Wir wären staunen, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mal Gott werden sehen, was das heisst, wenn Gott mit uns redet. Also, wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben. Und ich finde das ebenfalls gewaltig. Es ist der Gott, der Gnade unendlich hoch über meinem Leben hat geschenkt. Mich will brauchen. Wer bin ich, kleiner Mensch? Es ist der allmächtig, herrlich Gott, sagt Armin Murhofer, ich will dich brauchen. Ja, was will er denn mit mir? Er will mit mir hier auf dieser Erde Gemeinde bauen. Gemeinde ist ihm das Allerwichtigste, das Zentrum, das er heute hat. In der heilsgeschichtlichen Zeit will Gott mit mir mich brauchen, dass ich etwas bewegen kann für ihn. Und er hat dazu uns sogar aus dieser unendlichen Gnade heraus Gnadengaben geschenkt. Charisma nennt man das. Und er hat mich befähigt zum Dienst in der Gemeinde. Und wichtig ist, dass wir uns fragen, Herr Jesus, was hast du für einen Dienst für mich? Was soll ich brauchen? Was soll ich machen? Und Gott will mich brauchen und er schenkt mir das Gelingen in dem, was ich tue, ein Gemein kann sich entfalten, ein Gemein kann wachsen. Und weil die unendlich grosse Gnade über mir ist, fließt mir jeden Tag göttliche Liebe zu. Gott sagt mir den ganzen Tag, Armin, ich habe dich lieb. Und überschüttet mich mit Liebe. Aber erwartet etwas von mir, dass ich die Liebe weiterschenke. Dass ich wie ein Durchgangskanal bin von der göttlichen Liebe. Und wen soll ich mit dieser Liebe beschenken? Wenn ich noch jung bin, soll ich meine Eltern mit Liebe beschenken. Ich bin manchmal enorm bewegt, wie junge Gläubige können frech sein zu den Eltern. Wo sage ich, ich bin gläubig? Ich muss sagen, irgendwo stimmt da etwas nicht. Wenn ich unter dieser Gnade von Gott stehe, zeigt sich doch meine Liebe mal darin, dass ich meinen Eltern Liebe begegne. Oder Geschwister, die mit Liebe begegnen. Geschwister, die sind ganz besondere Persönlichkeiten. Und sie denen mit Liebe begegnen. Und sie annehmen, aus Gottes Hand, mit Liebe ihnen begegnen. Wenn ich geheiratet bin, ist das selbstverständlich. Kann ich die Liebe jeden Tag meinem Ehepartner schenken? Und bitte redet nicht so negativ über den Ehepartner. Tut ihn mit Liebe beschenken. Gott hat so viel Liebe, die er in mein Leben investiert. Und der, wenn ich immer sage, aber ich kann fast nicht mehr und so weiter, tut einfach so weiterfließen. Es ist ja nicht entscheidend, was ihr könnt und nicht könnt, sondern lasst es nur mal fließen. Ist doch gebig. Oder? Einfach, dass die Liebe, die Gott in mein Leben hineingelegt hat, lasse ich doch einfach weiterfließen zum Ehepartner. Dass er spürt, welche gewaltige Liebe von Gott durch mein Leben durchfließt. Und dann schenke ich meinen Kindern diese Liebe. Und dann den anderen Gläubigen in der Gemeinde, dass ich diese Liebe weiter schenke. Indem, dass ich anteilnehmende Worte habe und zuneigende Worte habe und einfach Anteil in meinem Leben von anderen. Und auch selbst am Arbeitsplatz. Ich tue die Liebe weiterfließen. Und jetzt sage ich euch etwas. Wenn ihr die Liebe weiterfließen lasst, wäre ich dir ein Segen für andere Menschen. Und das wünsche ich mir ganz fest, dass wir als Gläubige ein Segenskanal werden auf dieser Erde für andere Menschen. Und nicht eine Last werden für andere Menschen. Ihr könnt das selber entscheiden. Was seid ihr für andere Menschen? Eine Last oder ein Segen? Eigentlich entscheidet ihr. Es ist ein Segen, müsst ihr einfach nur die Liebe, die überhoch, unendlich hoch über euch ist, lasst weiterfließen, seid ihr ein Segen. Wunderschön ist das. Wunderschön. Der nächste Vers. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Denn wo wir uns Jesus Christus zugewendet haben, denn wo wir ihm die Sünde bekennt haben, hat Gott die Sünde genommen und hat sie so weit von uns erweckt, wie der Osten ist vom Westen. Schaut mal, der Osten ist unendlich weit weg vom Westen. Nur, dass ihr das wisst. Also, wenn ihr jetzt nämlich hier anfangen, Auto fahren, bis zu mir, auf Küttingen, ist der Osten immer gleich weit weg vom Westen. Also, man kann nie fertig zum Westen gehen. Der Osten ist immer noch da. Also, es ist unendlich weit weg. Einfach, einfach immer, könnt ihr herfahren, wo ihr wollt. Es ist immer so. Der Osten ist unendlich weit weg vom Westen. Und so hat Gott meine Sünde genommen und hat sie unendlich weit von mir entfernt. Das heisst, die Sünden haben keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Die Sünden dürfen mich nicht mehr belasten. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Wenn Gott meine Sünden unendlich weit von mir entfernt hat, haben sie keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Und darum hat ein Gläubiger keine Sucht in seinem Leben. Mensch, habt ihr das gehört? Also, darum hat ein Gläubiger keine Sucht in seinem Leben. Warum? Der wäre ja die Sünde immer noch da. Aber Gott hat sie so weit weggenommen von mir, dass keine Sucht mehr da ist. sei es Alkohol, Nikotin, irgendeine Sucht, Porno-Zeug anschauen und so. Ist alles weg. Alles weg. Weil es unendlich weit von mir weg ist. Und es soll mir niemand sagen, aber Armin, ich komme irgendwie nicht frei. Denke daran. Gott hat die Sünde unendlich weit von euch entfernt. Und damit seid ihr frei von jeder Sucht. Gott hat, ich kann manchmal nicht verstehen, dass die Gläubige mit Sucht Kompromisse schließen im Leben. Und sagen, irgendwie klappt das bei mir nicht. Und ich noch nie gelesen, dass die Sünde so weit weg ist wie der Osten vom Westen. Die Sünde unendlich weit von mir weg ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn alle Sucht weg wären in der Gemeinde Jesu, das wäre wie ein erwecklicher Aufbruch. Wenn endlich einmal all das Zeug weg wäre. Weil doch Gott hat das möglich gemacht. Durch sein Handeln am Kreuz von Golgatha. Eigentlich ein Wunder. Und noch weiter. Durch das, dass die Sünde unendlich weit von mir weg ist, habe ich in meinem Alltag ein Nein zur Sünde. Ein Nein zur Sünde. Wir alle kennen Neigung zur Sünde. Aber nicht die Macht von der Sünde. Und weil sie unendlich weit weg ist von mir, habe ich ein Nein zur Sünde. Ja, ein Nein dazu, meine Frau anzuhässeln. Ja, ein Nein dazu, das umzubecken. Ja, ein Nein dazu, über andere negativ zu reden. Ja, ein Nein einfach zur Sünde. Fertig, Schluss. Und wenn ich gesündigt habe, dann gehe ich vor Gott und tue Buss und sage, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich die Sünde begangen habe. Bitte vergib du mir sie wieder. Und er nimmt die Sünde und tut sie wieder unendlich weit von mir entfernen. Und wichtig ist noch, wenn wir andere verletzt haben durch die Sünde, dass wir zu unserem Ehepartner gehen oder vielleicht zu einem Kind und sagen, Entschuldigung, wenn ich mir jetzt gerade verhalten habe. Hat mich enorm berührt, als ich bei Kind war. Meine Eltern haben manchmal zankt vor uns. Das ist ja traurig im Quadrat. Aber ich habe gewusst, bei der nächsten Mahlzeit ist der Vati aufgestanden. Ich sehe noch heute, wie er aufgestanden ist. Und hat vor uns sieben Kindern gesagt, ich will mich in aller Form entschuldigen, wie ich mich verhalten habe bei der letzten Mahlzeit. Und ich will sagen, ich war kein Vorbild gewesen, ich möchte mich entschuldigen. Könnt ihr mir vergeben? Und wir sieben Kinder haben im Chor gnädig gesagt, ja. Und nachher ist die Mutti aufgestanden und hat gesagt, ich habe falsch gehandelt. Ich möchte mich vor euch ebenfalls entschuldigen und ich möchte euch bitten, könnt ihr mir vergeben? Und wir haben wieder gnädig gesagt, ja. Ja, meint, das macht man in jeder Familie so. Und dann habe ich gemerkt, ein Teil Eltern können zanken von den Kindern, aber sich nie entschuldigen. Nie entschuldigen. Dass die Kinder anbeten können. Oder ich bin manchmal ein bisschen langsam als Junge. Ich kann es heute für meinen Vater viel besser verstehen. Ich bin auch ein Berner gesehen, ich bin vorwärts gegangen. Und dann hat er einfach manchmal so ein bisschen, einfach, wir müssen anbeten, dass es ein bisschen vorwärts geht. Und so. Aber wenn der Vater mich anbeten hat, eine Viertelstunde später ist er bei mir gewesen und hat sich entschuldigt und gesagt, Armin, das war nicht recht, wie ich gehandelt habe. Kannst du mir vergeben? Und er hat mich umarmt und hat mich dann verküsst. Ich hatte Eltern, die immer ein Nein zur Sünde hatten. Die sich entschuldigt haben, wenn sie gesündigt haben. Das hat mir Eindruck gemacht. Hat mir enorm Eindruck gemacht. Dass man ein Nein hat zur Sünde. Dass man sich entschuldigen kann. Und sagen, es tut mir leid. Und nicht, dass wir Sünde für Tode im Leben und für Kompromisse machen. Sondern, dass wir immer wieder sagen, nein. Ich will keine Sünde im Leben tun. Und eben, wenn wir gesündigt haben, uns mit dem Herrn Jesus bereinigen. Und ist alles wieder in Ordnung. Vers 12. Da steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie tut sich ein Vater über Kinder erbarmen? Ein Vater tut sich so, ja, der Kind hat, so erbarmen, dass er den Kindern hilft. Und ich habe gelernt, Velofahren, das war eine Katastrophe. Aber ich habe geholfen. Ich hätte mal die verbühlten Beine anschauen sollen. Katastrophe. Heute hat man ja Stützräder zum Glück, aber dann früher auch. Ja. Und weiter tut ein Vater ein Kind durch die verschiedenen Lebensabschnitte begleiten. Und schaut ihm zu helfen, dass er die Lebensabschnitte bejahen kann. Es ist nämlich gar nicht einfach, die Pubertät zu bejahen. Wenn man sich manchmal so als nötig vorkommt, so hinterletzt und ach ja, und der Vater hilft und der Tochter sagt, nein, du bist schön. Ja, die gern. Einfach helfen, die Lebensabschnitte bejahen. Und wieder ist ein Vater da, der das Kind, wenn es mutlos ist, ermutigt. Und wenn es umgeflogen ist und die Beine verkrault hat, sie die Arme nimmt und tröstet und dann kann es blären bei ihm, bis es fertig ist. Also, einfach, ein Vater erbarmt sich über die Kinder. Und jetzt steht hier, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Schaut mal, Menschen, die Gott fürchten, haben wir schon gelernt kennen, das sind die, die Jesus als Retter angenommen haben. Die, die Gotteskinder sind. Und Gottesfurcht zeigt sich beim Gläubigen darin, dass er das tut, was Gott in seinem Wort von ihm erwartet. Also Gott gehorsam ist. Nicht nur sagt, ich fürchte Gott und er macht, was er will. Sondern er tut das Leben, was die Bibel lehrt. Und jetzt tut sich Gott über uns erbarmen. Wie zeigt sich das Erbarmen Gottes in unserem Leben? Gott hilft uns. Also das können wir gar nicht genug betonen. Wie ein irdischer Vater einem Kind hilft, tut der ewig heilige Vater uns, seinen Kind hier auf der Erde, viel umfassender helfen, als ein irdischer Vater kann helfen. Er hilft uns mal einmal, wenn man jung ist, im Umgang mit den Eltern. Dass die Eltern merken, ja, ein gläubiges junger Bursch, ein gläubiges junges Mädchen in der Familie. Er hilft ihm, uns im Umgang. Er hilft uns im Umgang mit unseren Geschwistern. Er hilft uns in der Schule, später in der Lehre, später im Studium, später, wenn wir im Beruf stehen, am Arbeitsplatz. Er steht uns helfend zur Seite. Wenn man pensioniert ist, hilft er, dass man weiss, was machen. Also, er hilft auch, wenn man älter wird. Er ist immer helfend neben mir. Stell dir mal vor, Jesus ist immer durch die Hand und Strecke und hilft mir. Manchmal tut er bei den Gläubigen sagen, darf ich dir auch helfen? Warum laufst du immer an mir vorbei? Ich habe die Hand schon lange ausgestreckt, um dir zu helfen. Lass dir doch helfen. Gott hilft uns. Er hilft uns im Umgang mit dem Ehepartner. Dass wir lernen, mit unserem Ehepartner richtig umzugehen. Ich bin jetzt bald 40 Jahre geheiratet. Und ich muss sagen, ich lerne immer mehr staunen, was ich für eine flotte Frau geheiratet habe. Oder wenn man sieht, was für ein Reichtum in diesem Leben ist. Ich kann einfach nur immer neu staunen. Und der sieht immer nur die Schattenseite vom anderen. Und staunen der letzte Weg. Also. Statt dass sie das Schöne, was Gott in anderen hineingelegt hat, müssen sie sich immer mit der Schattenseite vom anderen beschäftigen. Der andere hat auch Schattenseite. Auch ich habe Schattenseite. Also, jetzt sieht es nicht gerade so aus. Aber daheim, ich habe die auch. Meine Frau hat ja, aber es ist auch nicht wichtig. Wir wollen uns nicht mit denen beschäftigen. Wir wollen uns mit dem beschäftigen, was Gott an Wunderbarem in andere hineingelegt hat. Und Gott hilft mir, dass ich das sehen kann. Bitte bleib nicht immer beim Negativen stehen. Ich habe manchmal schon enorm innerlich aufgeregt. Das ist alles vom Teufel. Als wir mal einmal sehen, wie reich beschenkt wir worden sind durch andere. Und welche Bereicherung das in unserem Leben darf sein. Und dann wollen wir auch unseren Kindern in richtiger Art und Weise begegnen. Wisst ihr, jedes Kind ist anders. Ja, denkt, als wir so das erste Kind hatten, jetzt wisst ihr jemand, wie man erzieht, und dann ist das zweite gekommen. Das war ganz anders. Und das dritte war noch anders. Und dass Gott uns hilft, jedem Kind gerecht werden. Doch ein Wunder. Gott hilft mir. Er stellt mir zur Seite. Ist eigentlich etwas ganz Gewaltiges. Und weiter ist Gott, weil er allwissend ist, ein Gott ist, der mir durchs Leben begleitet. Mich Schritt für Schritt führt. Er zeigt mir, welche Berufe ich soll lernen. Er zeigt mir später den Arbeitsplatz, den ich wählen soll. Er zeigt mir, wann ich heiraten soll. Ich bin so dankbar, dass das Gott ihm zeigt. Und nachher, welchen Dienst wir in der Gemeinde wahrnehmen sollen. In welche Gemeinde wir gehen sollen, wie wir mithelfen sollen. Gott zeigt mir Schritt für Schritt. Und ich sehe da noch junge Leute. Jeder junge Mensch soll sich mal fragen, hey Jesus, willst du mich ganz brauchen? Ich habe gedacht, als ich noch jünger war, jetzt stelle ich mal dem Herrn Jesus diese Frage. Stellen. Ich war Lehrer, willst du mich ganz brauchen? Und ich habe es einfach so gemacht, ich habe immer jeden Freitag gefastet über diese Frage und gebetet, Herr Jesus, was willst du mit meinem Leben? Und nachher irgendwie habe ich nicht mehr weiter gewusst, ich habe fertig gefastet gehabt und etwa ein Jahr lang. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt mache ich etwas. Das empfehle ich sonst niemandem, aber ich wage einfach, die Bibel aufzuschlagen. Und was du mir sagst, das mache ich. Ich schlage die Bibel auf und da steht, predige das Wort. Dann habe ich es gewusst. Das ist mein Auftrag. Gott hat mir den Auftrag gegeben. Und ich kann euch sagen, das ist mir enorm, mit meinem Feuer in mich hineingekommen, wo Gott mir den Auftrag gegeben hat. Und es gibt junge Leute, die stellen die Frage nie. Die leben einfach und leben und statt mal fragen, hey Jesus, was ist dein Auftrag für mein Leben? Vielleicht sagt Gott, geh in die Mission, ich möchte als Missionarin brauchen. Vielleicht sagt er, ich möchte als Missionar brauchen. Vielleicht sagt er, ich möchte dich als Pastor brauchen. Aber bitte tut die Frage einstellen. Und ihr, die schon ein bisschen älter seid, auch Gott hat für euch einen Auftrag. Und tut den erfüllen. Gott will euch brauchen. Dass etwas bewegt werden kann durch euer Leben. Durch. Und Gott führt mich durch das Leben, bis ich einmal vor seinem Angesicht stehe. Er hat mich in der Hand genommen bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Und jetzt führt er mich durch das Leben, bis ich ihn darf sehen von Angesicht zu Angesicht. Bis ich am Ziel bin. Wie ist das wunderbar? Ein Gott, wie ein Vater, mich führt, bis ich vor seinem Angesicht stehe. Und ich finde das etwas ganz Wunderbares, dass wir unser Leben Jesus dürfen anvertrauen und sagen, du machst keine Fehler. Darf ich das noch einmal betonen? Gott macht in unserem Leben keine Fehler. Der hat den richtigen Partner verwünscht, nur dass ihr es wisst. Er hat keine Fehler gemacht. Der hat die richtigen Kinder. Der geht in die richtige Gemeinde. Gott macht in meinem Leben keine Fehler. Dass wir das mal ganz fest ernst nehmen. Und jetzt ist noch Gott, genau wie ein irdischer Vater. Manchmal sind wir in unserem Leben entmutigt. Niedergeschlagen. Wir können fast nur noch heulen. Und jetzt legt Gott ganz liebend seinen Hang auf mich und tut mich ermutigen. Und sagt, schau, ich habe immer noch einen Plan mit dir. Ich habe dich immer noch gern. Und ich habe Liebesgedanken über dein Leben und tut mich ermutigen. Und manchmal gibt es Situationen, die so tief sind, vielleicht sind wir schwer krank. Oder vielleicht ist so, dass die Arbeitsstelle ihm plötzlich gekündigt worden ist. Oder dass man jemanden verloren hat durch den Tod. Und er tröstet mich, Gott. Er tut mir Tränen abwischen. Ich mache mich noch besinnen, als meine Mutter gestorben ist. Wo ich dort am Grab gestanden bin. Auf einmal habe ich gespürt, wie ich kann es gar nicht beschreiben. Wie Gott neben mir wäre und mich tröstet. In dieser tiefsten, schwierigsten Situation. Gott ist ein Gott, der trösten kann. Und vielleicht sind heute Morgen hier Leute, die diesen Trost brauchen. Die innerlich verletzt sind. Die innerlich niedergeschlagen sind. Und Gott ist ein tröstender Gott. Wie ein Vater, der einem ganz fest an sich drückt. Und sagt, los, ich verstehe dich. Ich begreife dich. Es gibt Sachen im Leben, die helfen keiner Wort mehr von außen. Aber man spürt, Jesus ist bei mir, wer versteht mich, wer begreift mich, auch wenn mich sonst niemand mehr versteht. Gott ist ein wunderbarer Gott. Er ist der, der mich ermutigt. Er ist der, der mich tröstet. Darum kann ich zusammenfassend über das alles, was ich da jetzt ausgeführt habe, sagen, Gott schenkt mir das, was ich im Leben nötig habe. Eigentlich ein Wunder. Er weiß am besten, was ich brauche. Zusammenfassend möchte ich noch einst die Gedanken zusammenfassen. Die Gnade von Gott ist unendlich hoch über meinem Leben. Und ich darf mit Gott Gemeinschaft haben. Ich darf mit ihm reden im Gebet. Und er redet zu mir durch sein heiliges Wort. Und er will mich brauchen, dass durch mich Gemeinde gebaut werden kann. Und er ist der, der mich segnend begleitet und mich zu einem Segen machen für andere. Dass ich anderen Menschen mit Liebe begegne. Sie mit Liebe beschenke. Dass ich ein Segenskanal Gottes bin. Das Zweite. Er hat die Sünden unendlich weit von mir entfernt. Und die Sünden dürfen mich nicht mehr belasten. Und es kann auch keine Sucht mehr mich irgendwo quälen in meinem Leben. Weil die Sünde ist unendlich weit entfernt von mir. Und wenn ich gesündigt habe, haben wir ein Nein zur Sünde. Und sagen ganz klar, ich bekenne die Sünde wieder dem Herrn Jesus. Und er nimmt mir die weg. Und er reinigt mich wieder mit seinem heiligen Blut. Und tut auch die Sünde unendlich weit von mir wieder weg. Und er tut sich über mich erbarmen, wie ein Vater über die Kinder. Er tut mir helfen, zur Seite zu stehen. Er ist immer da und tut mir helfen. Und er führt mich Schritt für Schritt durchs Leben. Bis ich einmal bei ihm darf sein, in der Herrlichkeit. Und in der Nöte vom Leben tut er mich ermutigen und tut mich trösten, tut mir Tränen abwischen und sagt, ich weiss, was dich bewegt. Er schenkt mir das, was ich brauche und nötig habe. Amen.